Soziale Ausgrenzung ist ein Prozess, durch den bestimmte Personen an den Rand der Gesellschaft gedrängt und so an der vollwertigen Teilhabe gehindert werden. Statt der Ausgrenzung aus der Gesellschaft muss Exklusion die Ausgrenzung in der Gesellschaft verstanden werden. Erst dann werden die Ausgeschlossenen wieder in den Verhältnissen sichtbar, die sie ausschließen und mit denen sie sich auseinandersetzen. Die Ausgegrenzten sind aber Teil der Gesellschaft, auch wenn sie nicht an ihren Möglichkeiten teilhaben. Das sagt der Berliner Universitätsprofessor für Soziologie Martin Kronauer. Menschen, die sozial ausgegrenzt werden, werden auch als lateinisch depriviert bezeichnet. Der Begriff kommt vom lateinischen privare und das bedeutet berauben. Die Psychologie benennt mit Deprivation einen psychischen Zustand der Entbehrung, der dadurch entsteht, dass das Individuum seine ursprünglichen oder erlernten Bedürfnisse nicht oder nur unzureichend befriedigen kann. Deprivation bezeichnet allgemein den Zustand der Entbehrung, eines Entzugs von etwas Vertrautem, eines Verlustes, eines Mangels oder einer sozialen Benachteiligung. Das sagt die österreichische Armutskonferenz. Die heutige Sendung von Frickradio aus dem ORF Radiocafé beschäftigt sich mit genau diesem Thema, der sozialen Ausgrenzung, die nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch viele Angehörige spüren. Was diese soziale Ausgrenzung in der Praxis bedeutet, darüber soll in der nächsten knappen halben Stunde diskutiert werden. Es begrüßt Sie am Mikrofon Gerhard Wagner. Und ich begrüße auch gleich die Diskussionsteilnehmerinnen. Zunächst Frau Valerie Clark vom Verein Die Sachwalterin. Am Telefon Frau Renate Költringer. Und unsere Expertin Frau Gerda Ressel vom Verein Behindertenombudsmann. Meine erste Frage möchte ich gleich der Frau Költringer am Telefon stellen. Sie haben ja einen relativ langen Leidensweg hinter sich. Es ist Ihnen letztendlich der Kontakt zu Ihrem Sohn entzogen worden. Wie ist denn das passiert?
Die Lebenshilfe Salzburg hat über eine Mitarbeiterin eine einstweilige Verfügung erwirkt beim Pflegschaftsgericht Neumarkt für meinen autistisch behinderten Sohn. Und zwar unter der Behauptung, ich hätte den Sohn misshandelt.
Mhm. Darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen? Was ist denn das für eine Einrichtung gewesen, wo er da drin war? War das ein Wohnraum oder war das der Arbeitsplatz?
Das ist Wohnheim und Tageswerkstätte zusammen. Aha.
Also dort, wo er gearbeitet und gewohnt hat, ja. Ihr Sohn. Und diese Institution hat sozusagen eine Behauptung getätigt.
Wer es eigentlich war, es war ein anonymer Anruf bei der Polizei, der Auslöser war für ein unheimliches Kesseltreiben. Und jedenfalls, der Sohn ist mit der Polizei abgeholt worden von seinem Elternhaus. Ich lebe in einwandfreien bürgerlichen Verhältnissen. Hätte überhaupt keinen Grund bestanden für diese Maßnahme. Der Richter war sehr unglücklich drüber. Der hat mir gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, wie die mich bekniet haben. Und ich habe auch nur die Unterbringung von Ihnen weggenommen. Alle anderen Bereiche der Sachwalterschaft sollten bei Ihnen bleiben. Gewesen ist es dann in der Praxis so, dass die Mitarbeiterin der Lebenshilfe alles sofort an sich gerissen hat, mich als Mutter ausgesperrt hat und 3 Jahre nicht mehr ein Kontakt stattfinden konnte zu meinem Sohn.
Mhm. Also ich muss noch nur dazu sagen, dass von der Lebenshilfe heute niemand da ist. Wir werden Sie dann konfrontieren und Ihnen auch die Möglichkeit geben. Also man kann jetzt, muss auch dazu sagen, dass eben das Ihr Standpunkt ist, den Sie heute hier vertreten und aus Ihrer Sichtweise das eben so sagen.
Ja, aus meiner Sicht kann ich das insofern auch noch untermauern. Es gab ein Gerichtsverfahren beim Landesgericht Salzburg wegen Misshandlung eines Unmündigen. Ich bin dorthin gegangen ohne den Beistand eines Anwaltes, weil ich davon ausgegangen bin, dass überhaupt nichts von den Beschuldigungen übrig bleiben kann. Und so war das dann auch. Ich bin in allen Punkten freigesprochen worden.
Wie lange hat dieses Verfahren gedauert? Wie lange hat sich das hingezogen?
Das hat sich hingezogen von Oktober 2003, da war die Anzeige, bis September 2005. Und in dieser Zeit ist mir dann die Sachwalterschaft endgültig aberkannt worden.
Also das heißt, Sie haben zwar gewonnen, das war aber nach erst ein paar Jahren, da haben Sie Ihren Sohn gar nicht gesehen.
Nach zwei Jahren und 3 Jahre durfte ich ihn nicht sehen. Ich bin auch nicht eingelassen worden nach meinem Freispruch. Und es gingen sowohl die Anschuldigungen als auch die Verleumdungen weiter.
Das heißt also, Sie sind zwar freigesprochen worden, es hat sich aber am Zustand nichts geändert.
Am Zustand hat sich nichts geändert, weil das Gericht hat zwar gesagt, wenn sich kein strafrechtlich relevanter Tatbestand ergibt, dann kann ich die Sachwalterschaft zurückbekommen, aber das ist nie erfolgt.
Ja, also das ist natürlich ein unglaublicher harter Schicksalsschlag, wenn man
vor allem die Missachtung meiner sämtlichen staatsbürgerlichen Rechte als unbescholtenen Staatsbürgerin.
Ja, weil sich die anderen Situation nicht geändert hat. Das ist ja schon einige Jahre her. Wie ist denn der Status jetzt? Sehen Sie heute Ihren Sohn?
Ich sehe meinen Sohn regelmäßig alle 14 Tage.
Ja.
Er sagt, er möchte zu Hause wohnen. Er sagt auch, er möchte mindestens jedes Wochenende nach Hause. Die Sachwalterin, die bestellt worden ist, erlaubt es nicht. Und die arbeitet mit der Lebenshilfe zusammen. Ich habe beim Pflegschaftsgericht keine Chance.
Das ist eine schwierige Situation.
Ich habe überhaupt als Mutter null Rechte. Ich bin nichts, ich bin niemand. Ich kann gar nichts tun, was in einer normalen Familie üblich ist.
Ja, ich gebe die Frage weiter an die Frau Valerie Clark, weil sie auch eine Expertin für Sachwalterschaft ist. Ja. Ich möchte gerne einmal nur zunächst einmal geklärt wissen, was ist denn eigentlich Sachwalter? Was muss man sich denn darunter vorstellen? Das ist ja in Österreich ein ganz wichtiger Begriff. Was ist das eigentlich?
Ja, es ist ein sehr wichtiger Begriff und es ist ein sehr negativ behafteter Begriff mittlerweile. Also das Gesetz definiert, dass jemand einen Sachwalter braucht, der einfach seine Angelegenheiten nicht mehr ohne Nachteil für sich selber erledigen kann. Ganz egal, ob er jetzt psychisch krank ist, eine Lernschwäche hat, einen Schlaganfall hat, dement erkrankt wird und so weiter. Es ist aber vom Gesetz auch vorgesehen, dass zuerst geschaut wird, ob in der Familie genug Unterstützung vorhanden ist. Und erst dann, wenn keine Unterstützung da ist, dann wird sozusagen ein Profi bestellt und das sind in der Regel Sozialarbeiter oder Rechtsanwälte.
Es ist im Grunde genommen sehr von außen gesehen, wirkt es ungewöhnlich, wenn man eine Anschuldigung erfährt, dann freigesprochen wird, dass sich eigentlich praktisch nichts ändert. Frau Gerda Ressel, kommen solche Dinge häufiger vor aus Ihrer Erfahrung?
Ja, die kommen häufiger vor. Es ist, wie die Frau Clark schon gesagt hat, im Gesetz vorgesehen, dass zuerst die nächsten Anverwandten in Frage kommen. Aber wenn einmal ein Rechtsanwalt die Sachwalterschaft hat und nicht zustimmt, dass er sie abgibt, und das ist natürlich ein lukratives Geschäft, dann wird sich daran nichts ändern. Und das ist etwas, was vom Gesetz her geändert gehört.
Frau Clark, bitte.
Ja, ich wollte dazu sagen, es war vielleicht früher ein lukratives Geschäft. Ja. Es ist schon so, dass die Aufgaben auch und die Anforderungen an die Sachwalter immer komplexer werden. Ja. Und das passt genau zum Thema soziale Ausgrenzung, weil einfach immer mehr Leute ausgegrenzt werden, der Staat sich nicht mehr um die kümmert und dann sagen sie, ja okay, lieber Sachwalter, finde die Zauberlösung. Ja. Aber der Staat stellt dafür dem Sachwalter überhaupt keine Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, ich bin 365 Tage im Jahr für die Person verantwortlich. Das steht auch im Gesetz. Ich habe die Personensorge. Aber kein Mensch sagt mir, was heißt die Personensorge. Ja. Das ist nicht definiert im Gesetz. Es steht nicht genau drinnen, heißt Personensorge, ich muss mit der Person zusammenleben? Oder heißt Personensorge, es genügt, wenn der sich an mich wendet, wenn er ein Problem hat? Um sozusagen so selbstbestimmt wie möglich zu leben. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann bin ich für ihn da. Mhm. Also es gibt eine völlige Bandbreite, die im Grauen liegt und es gibt überhaupt keine Ressourcen. Also im Grunde muss sich der betroffene Kurant diese Dienstleistung selber zahlen. Ja? Und das ist eigentlich kaum möglich für 90% der Leute.
Also das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Also ich bekomme einen Sachwalter dann, wenn der Staat feststellt, könnte man sagen, dass ich eigentlich im täglichen Leben eine Unterstützung von außen brauche, in meisten Fällen auch eine juristische oder auch wenn ich mit meinen Finanzen nicht mehr gut umgehen kann. Mittlerweile sind wahnsinnig viele Leute besachwaltet. Das nimmt Ausmaße einer österreichischen Kleinstadt an. Und es ist auch tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, die Sachwalterschaft hat keinen guten Ruf mittlerweile. Es ist tatsächlich im Ministerium offensichtlich der Plan, die Sachwalterschaft vollständig zu ändern, hat vielleicht auch etwas zu tun mit der UN-Resolution für behinderte Menschen, weil eben einfach festgestellt wird, das widerspricht in vielen Punkten gegen ganz grundsätzliche selbstbestimmt Leben Ansichten, die behinderte Menschen auch haben sollten, weil einfach über ihre Köpfe hinweg bestimmt wird. Und es ist die einzige Sozialleistung, für die die behinderten Menschen selbst zahlen müssen. Genau. Es ist nicht eine Sozialleistung, die von außen kommt, sondern sie selbst werden gezahlt. Und weil die Frau Ressel, Sie haben doch vorhin gesagt, ein Geschäft ist es vermutlich für die Leute, die mehrere hunderte besachwaltete Personen haben und wenig tun, aber für die, die engagiert arbeiten wollen, wie sie das auch tun, wir hatten schon einmal eine Sendung, wo positive Rückmeldungen kamen, ist es dann aber eigentlich zu wenig für das, was wirklich hundertprozentig notwendig wäre. Habe ich Sie da so richtig verstanden, Frau Clark?
Ja, genau. Es ist absolut zu wenig und es kann auch nicht so sein, dass ich sozusagen mich darum kümmern muss, eine reiche Person besachwaltern zu dürfen, ja, damit es all den anderen, die nicht so das Geld haben, auch besser geht. Ja. Es kann auch nicht sein, also die Idee ist zum Beispiel, dass Sachwaltschaften nur noch für einzelne Fälle bestellt werden, für einzelne abgeschlossene Thematiken. Das mag vom Grunde her eine gute Idee sein, aber in der Praxis, wenn ich zum Beispiel eine Person, wenn es meine Aufgabe ist, eine demenzerkrankte Person ins Altersheim zu übersiedeln, weil die keine Angehörigen mehr hat zum Beispiel, ja, dann fällt eine Fülle an Dingen an. Es fällt das Organisatorische der Übersiedlung an, es fällt das Finanzielle an, wie zahle ich denn überhaupt diese Übersiedlung und die Wohnungsauflösung? Und es fällt das Psychologische an, wie begleite ich denn diese Person überhaupt durch diesen Prozess? Für all das, ja, muss einfach auch Ressourcen oder so vom Staat gegeben werden, weil sonst kann ich meine Aufgabe auch gar nicht erfüllen, selbst wenn ich es möchte.
Und wenn die Aufgabe nicht erfüllt werden kann, dann kommt es eben noch stärker zu einer Ausgrenzung, die ja sowieso schon da ist durch die Behinderung, die man hat. Ich würde jetzt an dieser Stelle bitten, dass wir die erste Musik einspielen und wir werden gleich nachher wieder weiter diskutieren. Wir hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zum Thema soziale Ausgrenzung. Frau Gerda Ressel, Sie wollten noch zur Frau Költringer etwas sagen.
Ja, die Frau Költringer, das Groteske an der Situation ist, dass der Wolfgang eine sehr wenig engagierte Sachwalterin hat, die das Geld zusammenhält. Das habe ich vorhin gemeint, dass es lukrativ sein kann. Das führt nämlich dazu, dass schlechte Sachwalter dann nichts auszahlen, den Behinderten kein Geld zur Verfügung stellen. Da muss die Mutter sogar die Rechnungen für einen Zahnarzt zahlen, weil sie die Sachwalterin nicht zahlt. Das heißt, obwohl die Mutter kein Geld für den Wolfgang bekommt. Also das ist grotesk.
Ich habe auch von Fällen gehört, wo die besachwalteten Personen auch nicht einmal einen Krankenschein bekommen und das sehr, sehr schwierig ist. Ja. Also es gibt im schlechten Fall, kann das passieren.
Ja, und man hat keine Möglichkeit, diesen Sachwalter loszuhaben, wenn man nicht einen guten Pflegschaftsrichter hat.
Frau Valerie Clark, Sie sind nicht nur im Verein die Sachwalterin, sondern auch bei Assistenz 24 und Sie haben mir erzählt von einer Frau, die eine Startwohnung bekommen hat. Startwohnung heißt, dass man lernt, selbstständig zu leben, insbesondere selbstständig zu wohnen. Und aber eigentlich funktioniert es nur so halb und damit eigentlich gar nicht und damit eigentlich gibt es auch wieder Ausgrenzung. Können Sie uns mal sagen, was ist denn da eigentlich passiert?
Also da passiert die soziale Ausgrenzung dadurch, dass die meisten jungen Erwachsenen mit 18, wenn sie vorher in einer staatlichen Obsorge waren, zum Beispiel beim Jugendamt in einer WG, mit 18 draußen sind und dann selbstständig leben müssen. Der durchschnittliche Österreicher zieht mit 25 aus, also man kann sich vorstellen, dass es auch einen Grund gibt, warum man vielleicht ein bisschen länger braucht. Und dann hat man sich für vollbetreutes Wohnen für die Dame entschieden, aber weil sie doch recht den Anschein hatte, vielleicht doch selbstständig wohnen zu können, hat sie eine eigene Wohnung, die an eine WG angeschlossen ist, an eine WG mit mehrfach behinderten Personen.
Darf ich nur mal nachfragen, was ist der Unterschied zwischen vollbetreuten Wohnung und dem, was Sie jetzt sagen?
Also vollbetreut ist wirklich, dass ich 24 Stunden lang, mit Ausnahme der Zeit, wo ich arbeiten gehe, eine Ansprechperson zur Verfügung habe, die mir aber auch den Tag strukturiert. Also die sagt, jetzt kochen wir miteinander und jetzt tun wir das miteinander. Ja?
Also weniger selbstbestimmt, könnte man sagen.
Das ist sozusagen
sagen,
gar nicht selbstbestimmt. Gar nicht selbstbestimmt, ja. Und mag Leute geben, die das auch wirklich sehr brauchen am Anfang, ja, aber sehr viele bräuchten eigentlich so ein Mittelding. Ja, also das, was es kaum am Markt gibt und kaum gezahlt wird, eben, dass ich alleine wohnen kann und wenn ich glaube, dass ich Hilfe brauche, dass ich mir dann die Hilfe holen kann. Bei dieser Dame ist es eben so, sie wohnt jetzt allein, die WG ist angeschlossen, aber der Vorsoziales Wien sieht es nach wie vor als vollbetreutes Wohnen. Das heißt, sie hat keine Möglichkeiten, die Mindestsicherung zum Beispiel zu bekommen. Das heißt, sie kriegt nur ein Taschengeld und das ist ja irgendwie auch wieder eine gewisse Ausgrenzung. Eine junge, erwachsene Dame, die einfach lernen möchte, alleine und selbstständig zu leben, sie bekommt ein Taschengeld und kriegt vom AMS 100, 200 Euro. Ja.
Also 200 Euro und ein Erwachsener normalerweise bekommt mindestens 1000 Euro mehr, also 1200 ist schon wenig oder 1500 oder noch mehr.
Genau. Und diese Wohnung ist sozusagen, heißt Trainingswohnung auch vom Titel her und soll also die Dame trainieren, dass sie in ein, zwei Jahren eine Gemeindewohnung bekommt und dort wirklich ganz selbstständig leben kann. Aber die Frage, die sich halt immer stellt, ist, wie kann ich denn trainieren, ohne Geldmittel zur Verfügung zu haben? Also sie wird sozusagen gezwungen, wenn ihr das Geld ausgeht, rüber zur WG essen zu gehen oder sich an dem WG-Leben zu beteiligen, weil sie selber nicht genug Ressourcen hat für eine Freizeitaktivität. Und wie kann ich denn trainieren, wenn ich sage, von 200 Euro im Monat muss ich es mir ansparen, dass ich dann nachher meine eigene Gemeindewohnung kann, wo jede soziale Institution sagt, ca. 4.000, 5.000 Euro sollte man angespart haben, damit man einen eigenen Wohnstand dann gründen kann. Also es wird der Dame sehr, sehr schwer gemacht, auf eigenen Beinen zu stehen und auch wirklich zu trainieren, selbstständig zu werden.
Also das bedeutet, dass es eigentlich zu wenig zum Leben ist, zu viel zum Sterben, aber auf jeden Fall zu wenig ist, dass ich wirklich ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben führen kann. Es reichen dann auch die finanziellen Ressourcen für ebenso grundlegende Dinge wie für meine eigene Wohnung dann eben nicht. Und man bräuchte eigentlich nur eine gewisse, wenn ich das richtig verstanden habe, eine gewisse Überbrückungszeit, bis spezielle Fertigkeiten gelernt werden. Also wie fülle ich die Waschmaschine, wie koche ich, wann zahle ich am besten, gebe ich Daueraufträge, solche Sachen, die zum selbstständigen Wohnen einfach dazugehören.
Genau, also das ist, sind heute ja viele junge Menschen da, wenn sie sich vorstellen müssten, sie müssten mit 17 selbstständig leben, kann sich jeder überlegen, ob er das wirklich auch machen wird, ja, wenn, an seinem 18. Geburtstag. Aber es ist einfach im österreichischen Gesetz nicht vorgesehen. Früher war das möglich, dass man sozusagen melden konnte, sagen, ich bin zwar jetzt 18, aber ich brauche noch ein, zwei Jahre zum Nachreifen. Ja, einfach weil ich noch nicht alle Fertigkeiten habe. Und das ist ja heutzutage nicht mehr möglich. Das heißt, jeder, der 18 wird und diese Fertigkeiten nicht hat, sagt der Staat, na, dann kriegst du einen Sachwalter oder wir stecken dich in eine vollbetreute Einrichtung. Ja, es gibt einfach kein Mittelding und das ist einfach schade, weil die 18-jährigen jungen Erwachsenen, die aus der Jugendamt-WG kommen, landen bei mir in der Sachwalterschaft mitunter und da sind sie absolut falsch.
Ja? Das heißt, es ist eigentlich für mehrere Beteiligte eine Schwierigkeit. Ja, nicht nur für die jungen Leute selber, die da ins kalte Wasser geworfen werden, sondern wahrscheinlich auch für die Angehörigen, die vielleicht sie gerne auch noch weiter unterstützen würden und die ja wissen, was sie brauchen würden. Also es ist ein bisschen eine schwierige Situation. Ich würde jetzt bitten, noch eine kurze Musik einzuspielen und dann gibt es Möglichkeiten, Fragen zu stellen. hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zur Sendung Soziale Ausgrenzung. Frau Gerda Ressel, Sie haben mir im Vorgespräch berichtet, dass auch Sie einen ganz ähnlichen Fall kennen, wo es sehr schwierige Wohnverhältnisse gibt und wo es auch mit der Finanzierung sehr schwierig wird. Können Sie mal erzählen, was da passiert ist?
Das ist ein junger Mann, der 1976 einen Fahrradunfall hatte, seither epileptische Anfälle hat und eine leichte geistige Behinderung. Und er ist von einer WG in eine Wohnung gezogen, um dort selbstbestimmt, eine Trainingswohnung, wo er selbstbestimmt leben gelernt hat. Er hat dann im Anschluss an diese Trainingswohnung hat er eine Wohnung bekommen von Wiener Wohnen. Die Wohnung war vom Anfang an mit Schimmel verschimmelt und immer wieder wurde das gereinigt und man wollte es in Ordnung bringen, es hat nicht funktioniert. Und jetzt ist 2013 sein Vater verstorben und hat ihm 30.000 Euro vererbt. Mit diesem Geld hat die Mutter über das Pflegschaftsgericht, die Mutter ist Sachwalterin, das Geld sicher angelegt, um ihm eine eigene Wohnung zu kaufen, eine Wohnung ohne Schimmel, wo er gesund bis zu seinem Lebensende wohnen kann. Nachdem sie das ganz offen über das Pflegschaftsgericht gemacht hat, ist die MA 40 an sie herangetreten und hat gesagt, das Geld muss zurückgezahlt werden für die Mindestsicherung.
Kurze Unterbrechung, wir haben jetzt MA 40 und Mindestsicherung, das müssen wir mal erklären. MA 40 ist die Magistratsabteilung, die eben für solche Dinge zuständig ist in Wien. Und was ist die Mindestsicherung?
Die Mindestsicherung ist der Mindestbetrag, den der Mensch braucht, um leben zu können. Das heißt, wenn ein behinderter Mensch eine Waisenrente bekommt, die weniger ist als die Mindestsicherung, das sind etwas über 800 Euro, dann kriegt er eine Ausgleichszulage auf diese Mindestsicherungssumme und im Gesamten hat er dann wieder 800 Euro.
Sodass alle Menschen, die einen sozialen Mangel haben, nicht arbeiten können, ein Recht haben auf diese Mindestsicherung.
Die ist übrigens, Grundsicherung.
Die ist übrigens nur 12-mal und nicht 14-mal, wie sonst im Jahr ausbezahlt wird. Und sozusagen, da hat man dann gesagt, so nein, das wurde in den letzten Jahren bezahlt.
Er hat bis dahin einen Teil, diese Ausgleichszugänge, einen Teil Mindestsicherung bekommen und das muss zurückgezahlt werden, weil er ja jetzt Vermögen hat, obwohl die Mutter ihn absichern wollte. Mhm. Also es ist wirklich darum gegangen, es war ja angemeldet, es wäre alles, war ausgerechnet, es hätte alles funktioniert und weil das vom Staat eben erkannt wurde, dass er da ein Geld hat, haben die darauf nicht Rücksicht genommen und jetzt wird dieses Geld, solange es etwas da ist, wird das angerechnet. Also das heißt, er bekommt keine Mindestsicherung. Ja, und dann ist das Geld weg und er sitzt nach wie vor in der verschimmelten Wohnung.
Soziale,
hat keine Chance.
Soziale Ausgrenzung ist das Thema unserer heutigen Sendung. Das heißt, der Staat und diese Institutionen haben das Recht, das ist im Gesetz, dass sie das wieder zurückverlangen, aber es ist nicht klug. Das Einzige, was die Mutter hätte machen können, sofort eine Wohnung zu kaufen, aber wer findet denn sofort eine Wohnung?
Er war ja angemeldet.
Das ist ja natürlich äußerst schwierig.
Er war auch an erster Stelle gereiht und wurde zurückgesetzt. Das ist also sicher gegangen über die MA 40.
Das heißt, wenn man sozial von Beihilfen abhängig ist, kann es passieren, wenn man einen größeren Betrag hat, dass das Geld aber dann wieder verwendet wird dass man am Schluss eigentlich gar nichts hat. Ja. Erinnert mich an den Bibelspruch, wer nichts hat, dem wird das auch das Weniger, was er noch hat, genommen. Valerie Clark, aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ihm auch vorhin einen Fall gesagt, wo das Geld eine wichtige Rolle gespielt hat. Was ist denn da Ihr Zugang und was könnte man an dieser Situation oder was müsste man an dieser Situation verbessern, ohne dass das System ungeheuer aufgebläht wird und dass das wahnsinnig viel kostet? Gibt es da Möglichkeiten?
Wir können Möglichkeiten schaffen, dass alle was davon haben. Ja? Also wenn ich jetzt der betroffenen Person mehr Geld lasse, dann kauft sie sich auch mehr Hilfe. Wenn sie sich mehr Hilfe kauft, dann sind auch weniger Leute arbeitslos. Wenn weniger Leute arbeitslos sind, hat die Wirtschaft was davon und wir haben wieder alle was davon. Also es sind sehr viele sehr österreichische Lösungen in dem System leider vorhanden, weil Sie haben das vorher auch nochmal mit der Sachwaltschaft gesagt, wenn man sich Deutschland oder die Schweiz anschaut, die zahlen 40 Euro pro Stunde pro Fall. Also die gehen davon aus, dass der Sachwalter 70 Stunden mindestens fürs erste Jahr braucht, um die Situation für die Person irgendwie zu richten. Das heißt, da nimmt ja der Staat 2.500 Euro zumindest in die Hand, um für alle Ressourcen zu schaffen, damit alle was davon haben. Also damit einfach Win-Win-Situationen für alle zur Verfügung stehen. Und das ist sicher machbar, wenn man will, ja, und nicht versucht, den österreichischen Weg zu gehen, so unter dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht und keiner findet andere Lösungen. Ne?
Weil wir auch schon bei der Sachwalterschaft waren und wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung und wir von der Zukunft reden, was wäre denn bei der Sachwalterschaft ein wesentlicher Punkt, wo man noch etwas ändern und verbessern könnte, in dem Sinne, dass die Betroffenen mehr davon haben, dass wir eben von Selbstbestimmung reden können, wo die Betroffenen auch über ihr eigenes Leben bestimmen und nicht immer über sie bestimmt wird. Gibt es da Möglichkeiten? Es wird ja eigentlich schon relativ viel diskutiert in verschiedenen Gremien. Können Sie uns auch dazu was sagen?
Wir haben vor einiger Zeit auch einen Verein gegründet, der heißt Life Support und da beschäftigen sich 10 große Sachwaltschaftskanzleien von Wien auch mit der Idee, welche Lösungen es gibt. Und sicherlich die wichtigste Lösung ist, dass der Staat mithilft, diese Dienstleistungen zu bezahlen. Ja, es kann nicht sein, dass der Kunde selber diese Dienstleistung zahlen muss. Die Bewährungshilfe ist finanziert, der Verein für Sachwaltschaft ist finanziert und jeder, der nicht in den Verein kann, hat ein Pech gehabt. Das kann es sicher nicht sein. Ja. Und es dreht sich halt nun mal vieles um Geld, weil Geld ist natürlich für die Kuranten auch eine Ressource, dass sie auf Urlaub fahren können, dass sie sich ihre Hilfe selber aussuchen können und so weiter. Ja. Ich denke mal, die Idee der persönlichen Assistenz in der UN-Konvention ist sicher extrem wichtig. Und bezieht einfach auch alle Personen ein, also jede Person, die Unterstützung braucht und nicht nur, so wie es jetzt einfach auf gewisse Gruppen geschlossen ist. Also es ist sicher da noch ganz viel zu tun, damit die Selbstbestimmung möglich ist. Und man muss einfach auch schauen, für wen passt welches System. Es gibt viele verschiedene Systeme, aber es gibt auch viele individuelle Lösungen und jeder hat seine Berechtigung nebeneinander. Es ist... Ich glaube, mein Wunsch wäre einfach, dass die Konkurrenz aufhört von ich habe jetzt das und deswegen kriege ich jetzt mehr Unterstützung als ein anderer. Ja? Jeder braucht Unterstützung und es gibt für jeden sicher die beste Lösung.
Das, was man braucht, sollte man auch bekommen, damit man nicht sozial ausgegrenzt wird. Ich bedanke mich herzlich für die Diskussion und möchte noch einen kleinen Gedankenanstoß am Schluss geben, weil wir so viel gehört haben heute über Menschen mit Lernschwierigkeiten, früher geistig Behinderung. Und es gibt Selbstvertretungsgruppen, zum Beispiel in Österreich, Wir für alle mit selbstbestimmtem Leben Oberösterreich. Und die haben einen Forderungskatalog gemacht mit dem Titel Wir sprechen für uns selbst. Und sie sagen unter anderem, sie fordern schulische Inklusion mit besseren Autos und Weiterbildungsmöglichkeiten, weil sie noch immer in eigenen Schulen sind. Sie fordern ihre Sprache, ihre einfache Sprache. Sie fordern gerecht bezahlte Arbeit. Und sie sagen am Schluss, und ich sage jetzt bewusst das, was sie sagen, wir fordern leben, wohnen und arbeiten zu können, wie alle anderen Menschen auch. Und ich glaube, das wünschen sich ja alle. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei allen Mitdiskutanten. Ich bedanke mich bei den Zuhörern hier im Kulturcafé und auch von den Geräten und für die technische Unterstützung des ORF. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerhard Wagner.